Geschichten?
Na, ich will mal so sagen, was ganz wichtig ist, kleiner Einschub, man kann bei einem Schöpfwerk kein Loch in den Keller hauen. Man muss ein neues daneben bauen.
Müssen wir nicht in Kiel, sondern dann eher schon in Berlin oder in Brüssel anklopfen.
So.
Derbsschnack, der Podcast aus Korbstapelholm.
Ja, moin und herzlich willkommen hier im Derbschnack, der Podcast aus dem Amt Korbstapelholm. Das ist ja die digitale Dorfchronik. Wir wollen euch Sachen von früher und heute vorstellen, hier aus dem Amtsgebiet, aus den Dörfern und Gemeinden. Und jetzt geht's um eure Sicherheit hier im Amtsgebiet, nämlich um die Entwässerung und den Eider-Trene-Verband, ETV abgekürzt. Und dafür sind jetzt bei mir Jan-Hinrich Seebrand, der Oberdeichgraf, und Martin Matzdorf, der Geschäftsführer des ETVs. Und ich möchte euch herzlich willkommen heißen hier.
Ja, moin.
Schön, dass ihr hier seid. Ist ja doch ein ernstes Thema. Das ist nicht eins, wo man mit Schmunzeln drauf blickt, sondern ihr habt zig Schöpfwerke hier. Wir wollen euch mal kennenlernen. Was macht ihr überhaupt als ETV? Wer seid ihr? Was macht ein Oberdeichgraf? Und da fangen wir erstmal bei dir an, Martin, als Geschäftsführer vom ETV. Was macht ihr vom Eider-Trene-Verband?
Wir sorgen für Entwässerung. Das hast du eben schon ganz richtig gesagt. Wir sind in Gange mit Deichen an der Eider, an der Trene. Immer da, wo ein Deich ist, steckt meistens auch alle paar Kilometer ein Schöpfwerk dahinter. Mhm. Und da, wo das Wasser noch freiwillig raus will, da haben wir Siele. Das ist so mit Klappe auf, Klappe zu und dann geht das Wasser raus oder nicht. Und für die Entwässerung brauchen wir jede Menge fleißige Leute, die auf leistungsfähigen Baggern sitzen. Das war jetzt so der Schnelldurchlauf.
Genau, also darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Natürlich im genaueren Bild über euch und der Oberdeichgraf, stell dich am besten kurz selber vor. Ich habe gehört, Hinne, darf ich sagen.
Ja.
Hinne, stell dich gerne kurz selber vor und was man als Oberdeichgraf für eine Funktion hat und was man da ausführt.
Ja, wir sind als Eider-Trene-Verband ehrenamtlich geführt. Also der Oberdeichgraf ist der oberste Chef im Eider-Verband. Wir haben 32 Mitgliedsverbände, die haben jeder einen Vorstand und einen Ausschuss. Also haben wir gut 400 Ehrenamtler im Verband. Und die Verbandsvorsteher der einzelnen 32, die bilden die Verbandsversammlung. Und diese Verbandsversammlung ist das oberste Gremium. Die müssen alles absegnen. Und aus der Verbandsversammlung heraus werden 9 Leute in den Vorstand gewählt. Und diesem Vorstand darf ich vorstehen als Oberdeichgraf. Die anderen werden Deichgrafen genannt.
Okay. Und das sind alles meine Chefs.
Ja, da hast du aber viele Chefs, da musst du dich aber benehmen. Also bei mir darfst du heute mal ein bisschen lockerer dann, also hoffentlich, aber ich denke mal, so wie ihr miteinander schon umgeht, da seid ihr auch locker miteinander. Nein, fangen wir überhaupt mal bei der geografischen Lage an, die hier doch besonders ist. Wir haben 8000 Hektar, habe ich gesehen, Moorgebiet. Das ist das größte zusammenhängende Moorgebiet hier in der Region oder in Schleswig-Holstein. Und das Moor ist ja in der Regel auch feucht, deswegen sammelt sich ja hier generell gerne Wasser an. Was ist die Besonderheit an diesem Gebiet hier bei euch?
Ich hätte fast dazwischen gequatscht und gesagt, häng mal eine Null ran.
80.000?
Nicht ganz. Also unser Verbandsgebiet sind über 100.000 Hektar.
Boah, wo habe ich das denn her?
Und davon ist die Hälfte Niederung. Mhm. So. 100.000 Hektar, paar Nullen ab, sind 1.000 Quadratkilometer. Das zieht sich von Husum nach Rendsburg, von Schleswig nach Heide. Mhm. Also unsere Verbandsgrenze läuft über den Heider Marktplatz.
Okay.
So. Und überall, wo das Wasser dann zusammenläuft, weil da die Eider ist oder auch die Trene ist, da ist häufig genug Moor. Genau. Mhm.
Ah, immerhin das hatte ich richtig recherchiert. Ich stehe zu meinen Fehlern, deswegen also habe ich auch wieder was gelernt. Ist super.
Genau. Und das Amt Korbstapelholm, wenn man sich das ganze Verbandsgebiet wie einen großen Pfannkuchen vorstellt, das ist in der Mitte.
Okay.
Weil nämlich die Sorge eine Kreisgrenze ist, die Eider ist eine Kreisgrenze, die Träne ist eine Kreisgrenze. Mhm. Und damit hast du fast die Amtsgrenzen umrissen.
Ja, also ihr seid nicht nur, ja, ihr seid umgeben vom Wasser.
Ja, ja.
Genau.
Im Grunde ist unser Gebiet über 4 Kreise in Schleswig-Holstein. Dithmarschen, Schleswig-Flensburg, Rendsburg und Nordfriedland.
Und das Ding hier ist natürlich, ihr liegt tiefer als Null. Oder ein Großteil davon.
Ja. Großteil schon.
Und wenn man sich das vorstellt, tiefer als Null heißt, da läuft das runter.
Ja.
Genau.
Es gibt auch einige Ecken, die werden zweimal gepumpt.
Okay. Genau, das
zum
macht
Beispiel bei uns in Dithmarschen-Schlichting ist so, der hat noch ein. Und das Schöpf wird einmal in die Brutentau geschöpft und dann von der Brutentau in die Eider.
Okay, damit wir uns das mal vorstellen können, glaube ich, müssen wir mal ganz von vorne anfangen, wie das genau funktioniert mit den Schöpfwerken. Aber als allererstes habe ich mal gelesen, dass Schleswig-Holstein, wenn Schleswig-Holstein absäuft, es vom Inneren absäuft und nicht von der Nord- oder Ostsee. Ist da was dran? Und aus dieser Basis möchte ich dann eure Arbeit erklären.
Also 14 Tage Strom aus wäre ganz schlecht, weil ein großer Teil von diesen 50.000 Hektar geschöpft wird. Und das machen wir mit Strom. Mhm. Das sind Elektromotoren. Und dann ist das so, das Eidersperrwerk hat einen dicken Notstromaggregat. Das kann man auf und zu fahren. Das würde aber nur begrenzt helfen.
Okay.
Und dann läuft die Badewanne nach und nach voll.
Ja.
So.
Und das ist die Badewanne in dem Fall unser Zuhause, unser Schleswig-Holstein.
Plus Infrastruktur und alles, was dazugehört. Nicht nur Häuser und alles, was sich in dem Raum und tief liegt, das kriegt dann nackte Füße.
Das würde vorlaufen, da haben die Feuerwehren viel zu tun, auf jeden Fall.
Ja, dann kann die Feuerwehr nicht gegen pumpen.
Dann am Ende nicht mehr, nee.
Ich mache mal einen kleinen Drama-Einschub. Wir hatten Ende November das zweifelhafte Vergnügen, dass wir einen Brand an einem unserer Großschöpfwerke hatten.
Hatte ich gehört
und
von,
hätte dann nicht ein Nachbarverband, nämlich aus Hemmingstedt, der DRSV Dithmarschen, uns einen großen Container mit einem großen Schiffsdiesel zur Verfügung gestellt, wäre unser zweitgrößter Verband abgesoffen, weil wir fast 4 Wochen keinen Strom hatten.
Ja.
So, und dann haben wir den Strom an der Tankstelle bezahlt.
Ja.
Das war auch der teuerste Strom der letzten Zeit.
Das glaube ich, das ist ja gar nicht so ohne. Nee, und genau, also wir haben jetzt gelernt, Schleswig-Holstein ist eine Art Badewanne.
Ja.
Ich möchte es so einfach wie möglich erklären, damit jeder wirklich mitkommt. Also Schleswig-Holstein ist eine Badewanne und die umzingelt ist von Flüssen, Eider, Träne, Sorge, Nord- und Ostsee, ganz außen dann natürlich. Und da soll das Wasser im Optimalfall auch irgendwie hin.
Ja.
Und ihr habt an diesen Flüssen überall eure Deiche.
Ja.
Deswegen auch Oberdeichgraf. Die müssen gepflegt werden.
Ja.
Wie genau sind die entstanden, die Deiche? Da muss ja irgendwann mal jemand gesagt haben, das ist clever. Da machen wir jetzt mal einen Deich hin und sorgen dafür, dass das hier trocken bleibt, wo wir wohnen wollen.
Also der erste Deich, den wir heute noch pflegen, ist um 1620 von Hand aufgeschaufelt worden.
Mhm.
Und die letzten, jüngsten sind in den 60er Jahren mit Maschine an der Träne in dem berüchtigten Programm Nord, das war ja so eine riesen Flurbereinigung, gebaut worden. Eigentlich über Jahrhunderte hinweg immer, um Landwirtschaft zu verbessern.
Okay, damit die Flächen nicht absaufen und die Landwirte dafür Sorge tragen konnten, dass
nur die Ernährungssicherung.
Genau, dass das Land ernährt wird.
Ja.
Also traditionell, und das ist kein Zufall, ist mein Chef Bauer.
Okay.
Das ergibt sich so.
Ja. Ja, Landwirtschaft von der Pike auf gelernt. In den Bereich der Brutlandsau immer gewirtschaftet, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit gut 50% Niederungsflächen oder sogar 75% Niederungsflächen. Und dann lernt man, mit Moorflächen umzugehen. Das ist nicht so ganz einfach. Das ist schon sehr wichtig, dass denn vom Eidertrainerverband die Entwässerung oder die Vorflut sauber gehalten werden. Mhm. Und dazu haben wir waren ja eben im Backer, eben unseren Betriebshof. Wir machen diese Arbeiten zum großen Teil selbst als Eidertrainerverband. Da haben wir einen Betriebshof, der ist mit 12 Leuten bestickt. Wir haben 9 große Raupenbagger, die entkrauten, nennt man das.
Also die Sielzüge ausheben und so, damit das Wasser fließen kann.
Heute natürlich gewässerschonend, um Flora und Fauna zu schonen, und die Tierwelt, die dahin. Mit einem Mähkorb, nicht mehr mit der Schaufel hauptsächlich, mit dem Mähkorb. Da sind Stäbe und zwischen diesen Stäben kann dann das Wasser zurückfliegen und auch damit die Tiere oder die Tierbesatz, der da ist, dass der im Graben bleibt und nicht damit auf die Kante gehoben wird.
Also da habt ihr auch Vorgaben, auf die ihr dringend achten müsst. Genau. Das sind die Siele. Die Deiche haben wir gerade eben gelernt, dazwischen sitzen die Schöpfwerke. Was genau macht diese Pumpe in einem Schöpfwerk? Die pumpt das Wasser von unten nach oben, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, genau. Aber wie macht sie das und warum ist das so wichtig?
Ich fange mal nochmal ganz draußen an der Nordsee.
Ja.
Da gibt es das Eidersperre.
Mhm.
Das ist so, wenn Dithmarscher den Weg nach St. Peter-Ording suchen, dann fahren sie üblicherweise über das Eidersperrwerk, wenn man da leichter durchkommt.
Mhm.
Das Ding ist, ich meine, 1965 in Betrieb gegangen. Das Ding ist bei Schlechtwetter ein Segen. Vorher gab es, das nennt sich Schleuse Nordfeld. Das ist die erste Eiderabdämmung, die ist, meine ich, 1933 fertig geworden. Und davor war die Eider ein Tidefluss.
Ja.
So.
Wasser ging und kam.
Oder umging. Die Eider kann man sich in dem Bereich, wo wir hier zuständig sind, seitdem wirklich als Badewanne vorstellen. Und die Pumpen müssen dafür sorgen, dass das Wasser den Weg hoch in den etwas höheren Eiderwasserspiegel findet. Das sind dann schnell mal bei dir zu Hause, das Schöpfwerk hat, wenn man alles zusammenrechnet, 18 Kubikmeter pro Sekunde, wenn alle Pumpen laufen, weil das mal sein muss. Ich kann das nicht in Badewannen ausdrücken.
Nee, das ist viel. 18 Kubik, erzähl mal, das sind 18.000 Liter.
In der Sekunde.
In der Sekunde.
Ja.
Ja, genau. Ja, das ist klar. In der Sekunde, genau. Aber und
wir haben auch kleine Pumpen. Das ist dann aber eigentlich kaum irgendwas unter einem halben Kubikmeter pro Sekunde.
Mhm.
Und das wären 4 Badewannen voll pro Sekunde.
Pro Sekunde, ja. Das schafft was. Und haben wir die Wassermengen oder wann haben wir die? Weil man hört ja doch überall, wir hatten da so lange Trockenphasen oder die Böden sind von 2018 immer noch nicht aufgeweicht genug in der Landwirtschaft. Aber auf der anderen Seite hört man auch immer wieder, Klimawandel bringt diese Starkregenfälle.
Genau. Und gerade da in diesem Sommer haben wir Ende Juli, Anfang August sehr viel Niederschlag gehabt, 150 Liter pro Quadratmeter.
Mhm.
Man sich das dann hochrechnet, dann müssen die Pumpen schon unter Volllast laufen, dass sie das Wasser rauskriegen. Denn wenn das Wasser zu lange steht, dann wird es nicht besser.
Nee.
Und auch auf den Flächen nicht. Und, oder
also in der Felder ja gerade.
Straßen, Wege sind ja genauso betroffen wie die landwirtschaftlichen Flächen.
Also so zur Einordnung, Petrus gibt uns ungefähr 60 bis 70 Millimeter oder Liter pro Quadratmeter pro Monat.
Mhm.
Und wenn dann die doppelte Menge oder mehr innerhalb von weniger als einer Woche regnen, dann sind die Böden irgendwann nass.
Die sind satt dann vor allen Dingen. Ja, die können nichts mehr aufnehmen. Ja. Nee.
Genau.
Und vor allen Dingen, wenn sie so trocken sind und der Starkregen kommt, dann läuft es ja schneller auf woanders hin und sickert nicht ein. Ne?
Ja.
Das ist ja dann wahrscheinlich auch eure Arbeit. Dann quasi, weil das Wasser, was dann wegläuft, das bleibt bei euch hängen.
Ja, das müssen wir dann draufpumpen.
Genau.
Wichtig, und deshalb eben unsere neuen Bagger, dass wir auch die Zügigkeit herstellen, dass es überhaupt ankommen kann beim Schöpfwerk. Wir haben ja in den letzten Jahren, weil wir keine Winter mehr haben, ist auch ja der Bewuchs in den Gräben ganzjährig.
Mhm.
Also das friert im Winter nicht mehr ab wie früher, dass, und dass es im Frühjahr dann neu anfangen was zu wachsen, sondern es wächst einfach durch. Und deshalb wird unsere Unterhaltung der Gräben und so immer länger dauern und belastet den Verband mehr. Und wir sind ja eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Jeder, der ein Grundstück bei uns im Verbandsgebiet hat, ist automatisch Mitglied in unserem Verband.
Mhm.
Wir haben 25.000 Mitglieder in unserem Verband. Und die müssen dann zahlen, und wenn das dann immer teurer wird, werden auch die Beiträge höher. Das ist leider so.
Natürlich.
Wir sind ja beitragsfinanziert, und von daher...
Wo ist das jetzt bei euch aktuell? So ein Beitrag im Jahr ist immer eine jährliche Abrechnung, ne?
Das sind im Schnitt gut 30 Euro, wenn du ein Haus hast.
Mhm.
So. Und wenn dein Garten größer als einen halben Hektar ist, dann fängt das an, dass man Flächenbeitrag bezahlt. Der Hochwasserschutz, das sind die Deiche.
Ja.
Da sind wir bei 6 Euro, dann bist du schon bei fast, sag mal, kurz vor 40. Wenn du dann jetzt noch, wenn deine Frau denn noch irgendwie 2 Hektar für die Pferde zu Hause hat, dann bist du irgendwo an 50 Euro vorbei.
Ja.
So.
Mit sich. Und ist das, reicht das aus? Oder ist es eher so Prognose, dass es schlimmer wird?
Nee, wir dürfen keine Gewinne machen und keine Verluste machen. Das heißt, wir müssen quasi scharf abrechnen und müssen dann eben auch unseren Mitgliedern ein Jahr drauf mehr abnötigen, wenn das Geld nicht gereicht hat.
Ja, das habe ich jetzt die letzten 3-4 Jahre festgestellt, dass immer, also nicht viel, aber es wurde immer mal kontinuierlich ein bisschen angehoben.
Genau.
Und das liegt daran, dass wir keine Winter mehr haben, dass die Gräben mehr bewachsen sind, dass wir mehr Wasser von oben kriegen?
Dass wir einen Krieg in Europa haben und deswegen der Strom teurer geworden ist. Also ein Drittel des Geldes, was uns durch die Finger rinnt, zahlen wir an den Stromversorger.
Ja. Ja, eben. Also die laufen ja auch nicht von ungefähr, haben wir gerade eben gehört. Und noch schlimmer wäre, diese Motor vom Schiff zu kriegen. Ja.
So.
Genau. Die Schöpfwerke, für die seid ihr ja auch zuständig. Ich habe das hier vorne stehen bei mir. Eine tolle Liste, die ihr mir sogar mitgenommen habt. Also erstmal vielen Dank dafür. Ihr habt 30 Schöpfwerkwärter.
Ja.
Die sorgen ja dafür, dass da alles schier ist. Dass die Pumpen laufen, die müssen ja wahrscheinlich auch regelmäßig gewartet werden. Von welcher Größe sprechen wir da eigentlich? Wenn man jetzt hört, so 18.000 Liter die Sekunde, das muss ja eine Riesenpumpe sein. Also
eine große Pumpe... Nur die Maschine, ne? Passt in eine normale Garage nicht rein. Also nicht mal so reingeschoben.
Ja.
Eine kleine kriegt man mit einem normalen LKW eben transportiert. So. So ein Schöpfwerkswärter, das sind in der Regel junge, rüstige Rentner oder Nebenerwerbler. Also wir haben auch welche, die sind Ende 20 oder Anfang 30. Die machen das dann aber abends.
Ja.
Wenn die im Sommer Glück haben, müssen sie dann nur einmal die Woche gucken, ob das noch da ist. Im Winter müssen sie aber wenigstens morgens und abends hin.
Ja.
Und am liebsten nochmal zwischendurch. Und
was kann da schief gehen, kaputt gehen? Also klar, Stromversorgung kann irgendwie defekt sein, keine Ahnung.
Mit dem Wasser wird ja jede Menge abgerissene Pflanzenreste rangetrieben. Und die müssen aufpassen, dass... Wenn sie Glück haben, in 90% der Fälle ist das so, dann gibt das per Motor sowas wie eine Riesenhake an einem Rechen. Und nur, das muss alles sauber funktionieren. Und ansonsten haben die eine Hake.
Und gehen da mit der Hand bei.
Und gehen da mit der Hand bei.
Deswegen rüstige Rentner.
Ja.
Verstanden.
von der Technik her versuchen wir ja, oder sind wir auf einem guten Wege, die zu, immer mehr zu digitalisieren, damit unsere Ingenieure das dann per Handy auch schon mal sehen können, was Sache ist.
Ja, damit man keine Leerfahrt hat.
Und dann, ja, was sie denn hinschicken müssen, wenn sie einem vom Betriebshof hinschicken oder so, dass das ja, Leerfahrten weniger werden, dass das effektiver geschaltet werden kann. Also Kosten sparen auf Dauer.
Wie viele Schöpfwerke habt ihr hier bei euch?
Das sind 50.
50?
Mit 80 Pumpen.
Und alle größer als meine Garage zu Hause. Oder die meisten.
Ja,
die
meisten. Und das sind aber auch 80 Punkte, wo was kaputt gehen kann.
Ja, natürlich.
Ja, und das Ziel ist von den beiden Jungs, die sich darum kümmern. Also wir haben einen eigenen Maschinenbauer und wir haben einen eigenen Elektriker, der auch IT-affin ist, dass sie nachts um 3 das auf der Bettkante machen können.
Ja. Und die sind wahrscheinlich dann auch fest angestellt bei euch.
Ja, klar. Die sind auch fest angestellt.
Ja, genau. Und dann geht das los, wenn was ist. Und wann ist da eure Hauptsaison? Also im Sommer sorgt ihr dafür, da kommt ihr wahrscheinlich am besten mit den Baggern auf die Flächen, dass die Siegezüge und alles
top sind. Ja, machen wir Auflagen. Wir kriegen Zuschüsse vom Land und müssen auf der anderen Seite Auflagen erfüllen. Wir dürfen also in der Brut- und Setzzeit nicht baggern. Also 15. Juli fängt unsere Saison an.
Ja.
Und soll möglichst im März zu Ende sein. Und dann haben unsere Baggerfahrer Urlaub und müssen der oder arbeiten die Überstunden ab. Und in der Saison gibt es keinen Urlaub.
Da wird durchgeschaufelt.
Ja. Ist so.
Ja, und die Saison für die Technik ist das Winterhalbjahr.
Ja. Da, wo wirklich das Wasser runterkommt.
Die Pumpen laufen.
Kann man das richtig sagen, so mit Beginn Herbst, jetzt geht das los? Also dann seid ihr auch auf scharf gestellt, oder?
Wann wird ihr immer nicht verraten?
Wir haben ja auch mitunter im Sommer, dass wir 100 oder 200 Millimeter kriegen im Monat. Von daher sind sie dann auch auf scharf gestellt, genau.
Ja. Ich finde das immer nur Wahnsinn, wenn ich bei mir zu Hause über die Leckerau ist das fahre und dann ist ein Tag, hat seit Tagen nicht geregnet, ist die total klein, vielleicht ein Durchmesser von 5 Meter. Und dann fährst du einen Tag später und die ganze Nacht hat es durchgeregnet und auf einmal hat den Durchmesser von 20, 25 Meter. Also das ist ja enorm. Die sieht ja fast aus wie der Rhein, wenn du darüber fährst. Auf einmal. Also was da an Wasser kommt. Und das bündelt sich dann halt in diesen Flüssen und Auen. Genau. Und jetzt habe ich es auch alles, glaube ich, auf den Punkt verstanden. Für alle, die jetzt auch noch was lernen wollen. Das Wasser sammelt sich auf den Feldern, geht in die Siegezüge. Die habt ihr bis dato so frei gebuddelt, dass es wirklich abfließen kann.
Ja.
Im besten Fall zu euren Schöpfwerken. Ja. Und in euren Schöpfwerken sind die Pumpen, nimm das Wasser aus dem Siegezug, 18.000 Liter pro Sekunde, was eine ganze Ecke ist, und pumpt das hoch zu den Eider, in die Kräne Eier. Und im erweiterten Sinne jetzt zwar nicht bei euch im Verband, aber auch in die Sorge jetzt, Amtsgebiet, Kropfstapelhorn. Und da ist es dann drin und fließt dann Richtung Küste.
Ja,
das ist
genau.
Habe ich gut aufgepasst, würde ich sagen.
Und jetzt gibt es noch das Gegenteil.
Ja, das wollte ich gerade fragen, aber um diesen Cut zu machen, möchte ich einmal kurz gucken, was ihr mir mitgenommen habt, weil es gibt natürlich auch der Fall, dass kein Wasser da ist, aber ich möchte erstmal in die Grabbelkiste gucken, unsere Rubrik, weil ich bin gerade, mein Gehirn ist voll aktiv gerade, ich musste das erstmal alles verstehen und verarbeiten, deswegen gucke ich hier jetzt gerade mal rein.
Die Grabbelkiste.
Wieder die große Holzkiste mit der Katze oben drauf. Und ich hab's geahnt, ich wollte es nicht vorwegnehmen, aber ihr habt mir einen kleinen Bagger mitgenommen. Ein Volvo mit einem langen Greifarm.
Ja,
und ich bin kein Bagger-Experte, aber so sehen die aus, die bei uns hinterm Haus über die Felder flitzen und die Siegezüge ausbuddeln.
Genau.
Das sind Sonderausrüstungen, die haben ein extra langes Laufwerk und breite Laufketten und einen verlängerten Arm.
Damit ihr überall gut rein könnt.
Damit die weit genug in die, in die Gräben.
Wie tief sind die Gräben, die ihr ausgrabt? Oder die müssen wahrscheinlich auch dann eine gewisse Höhe oder Tiefe erfüllen?
Im Moor ist es nicht die Tiefe unbedingt. Entscheidend, dass kein Kraut drin ist, dass es oben fließen kann.
Ja, okay.
Also die Tiefe ist im Moor nicht unbedingt entscheidend. Okay. Weil Moor arbeitet und dann kommt der Moorboden da, wo es am weichsten ist, hoch. Also da muss man nicht unbedingt tief graben.
Du hast gerade gesagt, Mohr arbeitet. Ich habe irgendwo mal gelesen, das ganze Mohr sackt ab. Ist das ein Problem für eure Pumpen?
Ja.
Das ist ein Riesenproblem.
Ein Riesenproblem für, nicht nur für unsere Pumpen, für die Niederungsgebiete.
Okay.
Denn wenn jedes Jahr 1 Zentimeter das Land sinkt, ist der Abstand zu Wasser, Eider oder so, immer, wird immer größer.
Mhm.
Also das heißt, es wird immer leichter überschwemmt und wir müssen höher pumpen.
Heißt mehr Strom, längere Schläuche, Rohre sind es wahrscheinlich, ne? Ja. Keine Schläuche.
Ja.
Und wir haben das Problem, dass die Flächen ja sacken und unsere Schöpfwerke sind ja gegründet, die sacken nicht mit.
Ach so, heißt, weil die bleiben oben stehen,
genau,
und alles andere drumherum.
Und irgendwann sind wir denn so weit, dass sie nicht mehr schöpfen können.
Das kann man wahrscheinlich, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, kann man das wahrscheinlich mit dem Auge irgendwann sehen. Ne? Wenn ihr sagt, 1 Zentimeter oder so im Jahr.
Genau, also das ist alle 10 Jahre eine Handbreit. Und wenn, so wie wir das jetzt um den letzten Monatswechsel, also Juli, August hatten, da haben wir uns teilweise wirklich mit Leuten unterhalten, die da mal eine Frage hatten, ob man nicht tiefer pumpen kann, dass wir gesagt haben, was hätten wir uns vor 10 Jahren getroffen, hätten wir eine Handbreit höher auf deiner Fläche gestanden. Wenn wir jetzt noch tiefer pumpen, dann treffen wir uns in 10 Jahren noch eine Handbreit tiefer.
Mhm.
Und irgendwann steht dann auch bei Trockenwetter das Wasser bei dir im Gras. Also so ein Drama ist das. Das ist einfach so.
Wahnsinn. Warum sagt das Moor? Ist es, weil Wasser rausgepumpt wird oder einfach?
Genau.
Ja.
Deswegen.
Eben.
Ja.
Ich wollte noch mal auf das Gegenteil von der Entwässerung.
Genau, das hatte ich mir auch noch im Hinterkopf gemerkt.
Im Mai war das, da fragten die Leute auf einmal nach Wasser. Also einfach Leute, die Jungvieh in der Regel auf ihren Weideflächen haben, die hatten kein Wasser mehr im Graben. Und dafür haben wir auch überall da, wo es geht, Bewässerungsmöglichkeiten aus der Eider. Bei der Trene sieht das schlechter aus.
Ja.
Aber dass man dann eben in diese Köge einfach Wasser reinlaufen lässt, um die Gräben voll zu haben.
Heißt, die Pumpen können in beide Richtungen? Nee. Oder wie macht man das?
Da habt ihr irgendwie Klappen,
die, genau. Ja, die Klappen auf und dann...
Ja, genau. Bewässerungsziegel nennt sich das.
Okay.
Das ist eine Klappe oder ein Schott, das man hochziehen kann.
Dann flutet ihr das.
Ja.
Aber das ist ja auch begrenzt dann irgendwann, wenn es wochenlang, monatelang nicht regnet. Das ist ja leider die, habe ich mal gelesen, die Hoch- und Tiefdruckgebiete, die bewegen sich langsamer aufgrund des Klimawandels. Und dadurch haben wir ja diese Wetterphänomene so lange am Stück.
Ist aber, glaube ich, an der Eider, an der Trene, weil es Flächen gibt, nämlich auch von der Geest, wo ja immer Wasser nachläuft, ist das in diesen Kögen, die sonst im Winter geschöpft werden müssen, nicht das Riesenthema.
Mhm.
Das heißt auf der anderen Seite natürlich, wenn das so käme, wie du eben sagst, dass das monatelang trocken ist, dann wird man auf der Geest, wo das Wasser wegläuft, nicht viel ernten können. Da, wo die Leute aber im Winter im Loch sitzen und kämpfen müssen, die haben eine Ernte.
Ja, und es verschiebt sich dann.
Ja.
Und das wird in Zukunft auch eine Aufgabe vom Verband sein, dass wir Polderflächen kriegen.
Polderflächen?
Polderflächen, das sind Flächen, tiefe Flächen, wo man Wasser aufstauen kann, dass man im Winter vielleicht Wasser nicht alles abschöpft, sondern solche Flächen volllaufen lässt, welches das Wasser im Sommer, um es zu nutzen im Sommer.
Okay.
Das ist so eine Zukunftsaufgabe, die sicherlich, denke ich, vermehrt in den Fokus rücken wird in den nächsten Jahren.
Mhm. Heißt, da haben wir schon 2 Zukunftsaufgaben. Einmal die Schöpfwerke irgendwie so umgebaut zu kriegen, dass die tiefer kommen, um hochzupumpen, und diese Flächen zu schaffen, um Wasser zu sammeln für die trockenen Monate.
Genau.
Was sind noch eure Aufgaben? Also wo geht's hin? Was ist eure Prognose für die nächsten?
Na, ich will mal so sagen, was ganz wichtig ist, kleiner Einschub, man kann bei einem Schöpfwerk kein Loch in den Keller hauen. Man muss ein neues daneben bauen. Das ist leider so.
Ja.
Und Das ist, lässt sich nicht in Millionen ausdrücken. Ne? Nee,
das kommt
also
nicht.
Die ganze Westküste rauf und runter sind das Milliarden. Ja.
So. Müssen wir nicht in Kiel, sondern dann eher schon in Berlin oder in Brüssel anklopfen.
So.
Ja.
Genau.
Das wird von den Mitgliedern nicht zu stemmen sein alleine.
Nee. Ich habe mal mit einem Deichgrafen telefoniert und der sagte mir, wenn du irgendwo baust und die Einfamilienhäuser, die sind ja auch nicht gerade günstig mittlerweile, ich kenne das selber, und du dann irgendwann für den Verband einzahlen musst, dann musst du dir überlegen, wie du baust und ob du baust. Ja. Weil, also wenn ihr wirklich die Summe über eure Mitglieder generieren müsstet, dann sagt er, wäre das nicht mehr zu stemmen, dann ist entweder oder. Ja. Seht ihr das genauso, oder? Ja.
Das kann kommen. Aber ich glaube, da wird man den Leuten in der Niederung helfen. Bislang war das immer so.
Mhm. Ja. Ich meine, guckt man sich da auch was in anderen Ländern ab? Holland zum Beispiel oder die Niederlanden, die sind ja extrem weit, was diese ganze Hochwasserschutz und Entwässerung, Bewässerung.
Und, genau, und da ist es eine staatliche Aufgabe.
Ja.
Und bei uns ist das eben ja, mitgliederfinanziert.
Das ist der große Unterschied. Ne?
Kämpft ihr dafür?
Ob wir nur staatlich sein müssen unbedingt. Diese Struktur mit all den Ehrenamtlern, denke ich mal, ist sehr gesund für uns, weil man ja immer vor Ort Leute hat, die genauestens Bescheid wissen auch. Und wenn es notwendig ist, wo denn der Schuh drückt, dass sie Bescheid sagen und sagen, Mensch, hier muss nur was oder hier muss ein Bagger hin oder... In Notsituationen. Ich denke, ist unsere Struktur schon sehr gesund für uns, dass wir so verstreut all diese Ehrenamtler haben.
Ja.
Das wäre von staatlicher Seite ja nicht zu stemmen, denke ich mal, ohne dieses Ehrenamt. Und vor allen Dingen auch die Arbeiten günstig.
Auf jeden Fall, wo wir wieder bei eurer Kostenabrechnung wären.
Ja.
Genau.
Ja.
Also so ein Zwischending wäre es dann eigentlich. Die Arbeiter vor Ort, die Kräfte.
Ja, man hat ja, sag mal, vor 60 Jahren oder länger Riesenförderprogramme gehabt. Damals einfach Förderung der Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, sowas alles.
Mhm.
Und zu der Zeit sind relativ viel von den Sachen, die wir heute betreiben, entstanden. Also Schöpfwerke komplett neu gebaut worden oder die Maschinentechnik erneuert worden. An der Treene Deiche, die hatten vorher keine, ne? Da die Deiche gebaut worden. Wahrscheinlich kommen wir mit der nächsten Generation nicht umhin, dass man da wieder helfen muss. Weil die Alternative, die ist auch nicht so schön. Also dann wird es politisch. Ne?
Ja.
Wenn man sich fragt, was ist denn mit den Leuten, die da jetzt wohnen, die ihr Eigentum dann ja aufgeben müssten, das müssen wir in so einem Podcast nicht vertiefen.
Ja, das ist viele Baugebiete und so, die sind ja einfach auch zu tief gebaut.
Mhm. Ja, weil man sich jahrelang keinen Kopf darüber gemacht hat.
Genau.
Und jetzt steht auf einmal das Meer zum Beispiel vor der Tür und sagt, hallo, die Polkappen schmelzen. Genau. Das ist ja auch noch ein Ding, was euch wahrscheinlich betreffen wird. Und gerade auch das Eidersperrwerk, das du jetzt schon häufiger angesprochen hast, das sieht nachher nicht nur Wasser von der einen, sondern auch von der anderen Seite immer mehr werden.
Ja. Also ich bin insofern ganz zuversichtlich, ich versuche mal so einen rettenden Schlenker.
Ja, das ist gut. Also ich hätte euch auch nicht entlassen, ohne dass man hier jetzt irgendwie einen Lichtblick hat am Ende.
Also wenn du von Erfte aus Richtung Stapelholm, also das, was der Stapelholm ist, fährst, dann fährst du durch den Sorgekoch.
Ja.
Der Sorgekoch ist eingedeicht worden 1619. Friedrichstadt ist 3 Jahre später gegründet worden, oder 2 Jahre.
Ja.
Dann haben die richtig auf den Kopf gekriegt, du bist Nordfriese, ne? Dann sagt dir die zweite große Mandränke was.
Ja, das kenne ich.
So. Also, der ganze Kram, der Sorgekochdeich hat nach 15 Jahren, nämlich 1634, einen Test gekriegt und den hat er verloren. Dann konnten die nochmal anfangen.
Mhm.
Der ist noch da, der Sorgekoch.
Ja.
So. Jetzt habe ich was für meinen Hinne, was der noch gar nicht kennt. Sein Heimatverband Bruglandsautal steht in der Zeitung, und zwar ist das die Itzehoer von 1888.
Aha.
Das ist nämlich die Mitteilung, dass er gegründet worden ist.
Also Respekt, wenn du das lesen kannst.
Das ist Fraktur, das ist doch noch harmlos.
Ja, gut.
Das ist jetzt ein echtes Mitbringsel. Das kommt daher, weil wir im Landesarchiv Unterlagen von uns gesucht haben. Und da war das zwischen.
Okay.
So. Der Eiderverband, das ist ja der Vorläufer des Eider-Träne-Verbandes, der ist 1934 gegründet worden, aber aus irgendwelchen Vorgängerverbänden.
Ja, also zusammengeschlossen.
Kleine Verbände, örtliche Verbände.
Und der Träne-Hauptverband, was an der Träne das Gegenstück war, der ist 1964 gegründet worden. Und die beiden haben 2003 zusammengeschmissen.
Ja.
So. Also was 400 Jahre lang gut geht, das wird ja wohl auch noch länger halten.
Und ihr beiden seid auch dabei.
Das ist die Überzeugung dabei. Ne?
Also das denke ich schon. Auch wenn mitunter viel Verunsicherung ist, gerade unter den Landwirten hier in der Niederung, denke ich schon, wird man das immer weiter auch Landwirtschaft betreiben können. Hier, da gehe ich mal trotz, denn es wird ja immer versucht werden vom Ehrenamt hier unsere ganze Region zu erhalten.
Mhm.
Da wird es so starke Bestrebungen geben, dass das gelingen wird. Da bin ich auch völlig von überzeugt.
Ich bin mir auch sehr sicher, dass der Bund dann irgendwann auch sagen würde, jetzt ist mal gut. Also von daher, es gibt also auch Lichtblicke, haben wir gerade gehört. Und ihr beide seid euch sicher, ihr kriegt das in den Griff. Und ich meine, einen Kampf aufgeben braucht man eigentlich nur, wenn man mittellos ist. Und ich habe gerade mitgekriegt, ihr habt viele Mittel.
Wir haben viele Mitglieder.
Mitglieder? So. Ja.
Jeder muss seinen kleinen Obolus abgeben. Ja. Das ist so.
Genau.
Ja.
Aber wenn es die Sicherheit unser aller betrifft und dass unsere Region erhalten bleibt, glaube ich, können wir da alle mal auch mal mit einem guten Gewissen überweisen, was ihr da aufruft. Und
in der Region werden die auch irgendwann alle mitziehen. Denn wir wollen doch unser Zuhause, unsere Heimat nicht aufgeben. Ja. Das kann es doch nicht sein.
Eben, deswegen. Schön, dass ihr die wertvolle Arbeit macht mit euren Mitarbeitern, Kollegen. Und auch von euch möchte ich hinten raus einmal erfragen, was denn eure Wohlfühlorte hier im Amt Korb-Stabelholm sind. Und jetzt sagt nicht die Schöpfwerke, weil das ist auch Arbeit für euch.
Also ich habe es ganz einfach. Ich stelle mich immer mal, wenn ich Zeit habe, an die Träne und habe eine Angel in der Hand.
Wunderbar.
Und ich, seit ich Rentner bin, bin ich leidenschaftlicher Fahrer durch unser Gebiet hier, weil ich brauche keinen Fahrradträger am Auto. Ich fahre hier, gibt so viele Möglichkeiten und so viele schöne Wege, Straßen, wo man super Fahrrad fahren kann. Also für mich ist diese ganze Region meine Heimat, mein Zuhause.
Ja.
Und das werde ich genießen, solange es irgendwie geht.
Das soll es auch noch lange bleiben. Und deswegen seid ihr für uns im Einsatz. Vielen Dank, ihr beiden. Und euch wünsche ich mal keine Handbreitwasser unterm Kiel. Das wäre hier nicht angebracht. Nein, aber vielen Dank, dass ihr für unser Zuhause da seid.
Ja.